Ich könnte auch eigentlich mit den Büchern jetzt beginnen, denn das, was mir auf dem Herzen lag, hat der Roger schon viel besser gesagt. Und ausgerechnet diese Geschichte, die ich heute Abend hier vorstellen wollte, hat der Daniel euch schon vorgetragen. Also wir haben heute, machen wir es ganz kurz. Ja, man hat mich gebeten, etwas darüber zu sagen, was wir von den Patriarchen lernen können, gerade auch in Bezug auf unsere Ehe und Familie und unser Gemeindeleben. Nun ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Thema. Das haben wir ja schon auch in den vergangenen Stunden hier und da gehört. Aber auch ein sehr großes Thema, wenn man an die Patriarchen denkt. Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Ein riesiges Thema, was wir lernen können. Da müsste man eine Konferenz für machen oder auch zwei. Und ich kann jetzt in einer Dreiviertelstunde oder wie lange ihr noch zuhören wollt und könnt, natürlich nicht all das aufzählen, was wir lernen können und sollten für unser Familienleben von den Patriarchen. Deswegen nur eine ganz oberflächliche Ehrenlese. Und ich möchte mich auch beschränken auf Abraham und auf Sarah, damit wir einfach nicht zu viel, sondern einige wenige Dinge vielleicht mitnehmen in unseren Alltag. Nun wissen wir ja, dass Abraham, dieser Patriarch, Vater der Gläubigen genannt wird im Römer Kapitel 4. Er ist das große Vorbild für Glauben, der Prototyp, könnten wir sagen. Und deswegen ist es besonders wichtig, sein Leben ein wenig unter die Lupe zu nehmen und daraus zu lernen. Und ich möchte beginnen mit 1. Mose 12. Und es wäre schön, wenn ihr so ein klein wenig mit in die Bibel hineinseht. Ich werde also einige Sachen herauspicken. Da wird uns die Geschichte seiner Berufung oder seines Auszugs aus Ur in Chaldäa geschildert. In den ersten Versen haben wir die große Verheißung, die Gott dem Abraham ausspricht, dass er ihn zu einer großen Nation machen wird, ihn segnen wird und seinen Namen groß werden lässt. Und er soll ein Segen sein, die dich segnen, werde ich segnen, wer dir flucht, den werde ich verfluchen und so weiter und so weiter. Also ganz gewaltige Verheißungen für den Weg des Glaubens, den der Abraham hier vor sich hat. Verheißungen für den Weg der Nachfolge in eine unbekannte Zukunft. Aber wenige Verse später sehen wir, wie sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Und das ist immer so. Wenn Gott uns Verheißungen gibt, dann kommt bald eine Gelegenheit, unter Beweis zu stellen, dass wir etwas verstanden haben. Und so schickt Gott im Laufe des Lebens Abrahams mindestens 7 große Glaubensproben, die deutlich machen sollen, was er gelernt hat. Und das endet dann mit der Meisterprüfung in Kapitel 22, wo er dann seinen Sohn opfern soll. Abraham hat also wunderbare Verheißungen bekommen. Große Nation, viele Nachkommen sollen Segen sein. Und wer ihn flucht, der wird verflucht werden. Also Gott hält seine Hand über Abraham. Aber dann lesen wir den Versen ab Vers 9, dass Abraham plötzlich, weil eine Hungersnot über das Land kommt, einen Ausflug macht nach Ägypten. Um sich aufzuhalten, steht in der Bibel. Das heißt, es soll eine Stippvisite sein, nur ein kurzer Ausflug dorthin. Und wir sehen hier, wie also Abraham diese erste Glaubensprobe im verheißenen Land nicht besteht, sondern er flieht nach Ägypten. Ich brauche euch nicht erklären, wovon Ägypten ein Bild ist in der Bibel, im Alten Testament. Und bevor er jetzt über die Grenze geht, da hat er ein Gespräch mit seiner Frau Sarah oder Sarai. Und hier wird deutlich, dass er die ganzen Verheißungen Gottes, die Gott ihm mit auf den Weg gegeben hat, plötzlich vergisst. Und hier finden wir das erste Gespräch, was der Abraham mit seiner Frau führt. Die werden wahrscheinlich öfter miteinander gesprochen haben, aber nur das wird hier zunächst einmal berichtet. Und das ist ganz eigenartig. Und das ist so der erste Punkt, auf den ich hinweisen möchte, in Vers 11. Und es geschah, als er nah dran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau bist, schön von Ansehen. Also ein Kompliment. Also ich muss gestehen, als ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, liebe Zeit, Abraham, Vater der Gläubigen, Prototyp des Glaubens, was hat der hier mit schönen Frauen zu tun? Hat er ein Auge für die Schönheit seiner Frau? Das passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Kompliment wird im Duden erklärt mit Hochachtung, Artigkeit oder Schmeichelei. Nun, das hat uns ja Roger schon deutlich gemacht in den vergangenen Vorträgen, dass das unwahrscheinlich wichtig ist, dass wir das lernen als Ehemänner, was uns so schwer fällt, tatsächlich verbal auszudrücken, dass wir eine schöne, hübsche, attraktive Frau haben. Das sollen Sie hören. Der Wilfried hat ja ein schönes Buch, was ich sehr empfehlen möchte, zum Thema Ehe geschrieben. Und ich habe da mal nachgeschlagen und habe da folgende Sätze gelesen. Eine Frau sehnt sich nach Anerkennung für das, was sie tut. Ein tägliches Lob sollte selbstverständlich sein. Loben Sie Ihren Ordnungssinn, gewaschene und gebügelte Hemden, Ihre Putztätigkeiten, das Essen. Fehlt die Anerkennung durch den Ehemann, wird eine Frau weitaus mehr bestrebt sein, sich die Anerkennung in der Berufswelt zu holen. Das könnte man Flucht nach draußen nennen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist eine Sache, die ich also wirklich lernen musste. Ich habe immer gedacht, in jungen Jahren, diese Schmeichelei und Schleimerei und ich habe dich so lieb und so weiter, das verführt doch nur zur Arroganz oder zum Stolz oder sonst irgendwas. Das ist doch völlig ungeistlich. Was soll ich meiner Frau sagen, dass sie schön ist? Und ich hatte da ein gutes Vorbild. Ich kenne die Geschichte von Charles Studd, diesem Pioniermissionar in Indien, China und in Afrika. Das hat mich also in jungen Jahren unwahrscheinlich begeistert. Ich lege euch das mal vor aus seiner Verlobungszeit. Da schreibt er: Ich habe nicht geheiratet wegen ihres hübschen Gesichts. Ich heiratete sie, weil sie sich so mit ihrer ganzen Person einsetzte für den Herrn Jesus und für die, die er ihr zugesandt hatte, sie zu retten. Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie ich an einem Nachmittag mit einem Missionar zusammensaß, wir miteinander plauderten, er mich neckte, ich sei doch mit dem hübschesten Mädchen in ganz Shanghai verlobt. Wirklich, ich kann euch ehrlich sagen, das war für mich eine peinliche Überraschung. Denn gewiss hatte ich nie an ihr hübsches Gesicht gedacht. Ich bin auch heute der Überzeugung, dass von allen guten Gaben Gottes das gute Aussehen die geringste ist. Also das war mein großes Vorbild, Charles Studd damals. Und ich darf sagen, dass der Herr mir auch eine hübsche Frau geschenkt hat. Aber ihr das sagen, das habe ich doch für sehr ungeistlich gehalten. Nun haben wir ja im Neuen Testament, im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7 und 8, ein deutliches Gebot an die Ehemänner, ihren Frauen mit Einsicht bei ihnen zu wohnen und sie zu ehren, damit unsere Gebete nicht verhindert werden. Also fehlende Gebetserhörungen oder auch fehlendes gemeinsames Gebet hängt mit Ehren der Frau zusammen. Wenn wir das nicht tun, werden die Gebete verhindert, wie auch immer. Und ich glaube, dass das eine Lektion ist, die wir in diesen Tagen bekommen haben von Roger und hier auch nochmal in diesem Bibeltext unsere Frau ehren, Einsicht haben. Das heißt, ihr ganzes Wesen zu verstehen suchen. Die Frau ist eben anders wie wir, das haben wir schon gehört, wie wir Männer. Und wir müssen uns Mühe machen. Ich erinnere mich ganz gut in den ersten Ehejahren. Also ich habe nicht den Vorzug gehabt, hier so eine Vorbereitung auf die Ehe zu lesen. Ich bin in die Ehe hineingeplumpst, ohne jegliche Vorwarnung, sage ich euch. Ich bin da trotzdem schon 39 Jahre immer glücklicher verheiratet, das kann ich sagen. Also man hat mir das nie beigebracht. Aber das ist etwas, was man lernen muss. Aber meine Frau hat sicherlich doch manche Träne geweint. Und nach einigen Jahren lag dann auf meinem Nachttischschränkchen ein Buch, so ähnlich wie das hier, Frauen sind Männersache. Also das war das Buch Entdecke deine Frau. Hat kein Ton dazu gesagt. Und da lag das Buch. Und ich war wirklich sauer, sage ich euch. Hätte sie mir dann ein Buch hingelegt, entdecke dein Auto, entdecke deinen Computer oder entdecke dich selbst oder entdecke deine Gaben, da hätte ich Verständnis für gehabt. Aber entdecke deine Frau, was gibt es da groß zu entdecken? Also ich war wirklich stinkig, sage ich euch. Und das hat Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, dass das ein ganz wichtiger Auftrag ist, den wir als Männer haben, unsere Frauen zu ehren. Wir hatten uns versprochen und dann kam der Tag der Verlobung, wir wollten uns dann feierlich die Ringe umstecken oder anstecken. Und ich dachte, es wäre doch angemessen, auch angesichts der vielen schönen Biografien, die ich gelesen hatte, für den Ort einen würdigen Platz auszusuchen. Wir wollen das unter vier Augen machen. Und einfühlsam und sensibel, wie ich nicht bin, habe ich einen Friedhof ausgesucht. Und zwar das Grab von Pastor Wilhelm Busch, durch den ich zum Glauben gekommen bin. Und ich dachte, das wäre der richtige Ort für eine Verlobung. Meine liebe Ulla ist dann mitgetrottelt. Da war dann noch ein Nieselregen, war schon ein bisschen spät. Friedhof hatte geschlossen, der machte schon um 5 Uhr zu damals. Dann haben wir uns da hingestellt, wo ungefähr das Grab war. Ich war ein paar Monate auf der Beerdigung gewesen, vorher auf der Beerdigung gewesen. Dann haben wir uns dann die Ringe angesteckt und habe ich ein feierliches Gebet gesprochen. Und ich dachte so, naja, Verlobung und Tod, das ist doch eine gute Lektion, auch für meine Frau. Wir leben nicht lange, wir haben nur ein kurzes Leben, das wollen wir dem Herrn weihen, das ist wirklich ernst gemeint von mir, aber völlig ohne Einsicht, ohne meiner Frau irgendwie einen Funken Ehre zu geben, habe ich dir strapaziert, die hat geschwiegen, die ahnte wahrscheinlich, was auf sie zukommen würde. Und ich muss wirklich dankbar sagen, dass meine Frau das mit mir ausgehalten hat, die ersten 10, 20 Jahre, das ist wirklich ein Wunder. Hier sehen wir, dass der Abraham sagt, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Ich habe lange Zeit Mühe gehabt mit dem Hohen Lied. Du bist schön, meine Freundin, Kapitel 4, Vers 1. Und das wiederholt er und malt er ja auch aus. Gut, wir wenden das an auf die Beziehung Gottes zu seinem Volk, zu seiner Braut oder auch Christus und die Gemeinde. Aber zunächst einmal ist ja das Hohe Lied geschrieben worden von einem Bräutigam oder Ehemann über seine Frau. Und das muss ich lernen und ich glaube, viele von uns müssen das auch lernen. Viele Frauen, auch gläubige Frauen, haben nie mitbekommen oder nie gesehen, dass sie geehrt wurde von ihrem Ehemann. In diesem Buch von Watchman Nee zu Ehre Gottesleben ist ein sehr schönes Kapitel über Ehe und erzählt eine Geschichte, die lese ich vor. Und zwar eine Frau, die auf dem Sterbebett liegt, sehr krankte, und sorgte sich zu Tode. Auf dem Sterbebett sagt der Ehemann zu ihr, ich weiß nicht, was ich anfangen soll ohne dich, denn du hast uns so viel Gutes getan. Was wird aus der Familie, wenn du von uns gehst? Warum hast du das nicht früher gesagt? Antwortete ihm seine sterbende Frau. Ich hatte immer das Gefühl, als ob ich nichts wert sei und klagte mich selbst an. All das Sorgen hat mich krank gemacht und mich auf das Sterbelager geworfen. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte viele Schwestern kennengelernt, die mir gesagt haben, ich habe noch nie von meinem Mann gehört, ich habe dich lieb. Wie schade, wenn wir nicht gelernt haben, unsere Frauen zu ehren. Das möchte ich hier also von Abraham lernen, Komplimente zu machen. Und zwar ist das wichtig, auch hier in dieser Geschichte, und das ist jetzt die Kehrtseite, denn Abraham macht hier ein Kompliment, das später von den Ägyptern wiederholt wird und sogar noch verstärkt wird. Schlag mal auf, Kapitel 12, was wir da lesen, in Vers 14. Und es geschah, als Abraham Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Also Abraham sagt, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Und die Ägypter sehen, sie war eine sehr schöne Frau. Das heißt, sparen wir nicht mit Komplimenten, bevor vielleicht Außenstehende oder andere unseren Ehefrauen Komplimente machen und sie in Gefahr bringen. Und gerade Schwestern und auch Ehefrauen, die von ihren Männern nie ein Kompliment gehört haben, ich glaube, dass sie anfällig sind, wenn plötzlich sie Komplimenten begegnen von anderen Männern, vielleicht auch von Ungläubigen. Und wir kennen sicherlich alle Geschichten, wie das ausgehen kann und wie manche Ehe auch daran gescheitert ist. Und ich glaube, dass hier ein Grund ist für manche Ehekrise und auch für manche Scheidungen unter Christen. Ehefrauen werden umworben, umschmeichelt von einem anderen Mann mit Worten, die sie von ihrem Ehemann noch nie gehört hat. Also, wir lernen vom Abraham zur rechten Zeit Komplimente machen, die Frau ehren. Aber die Sache hat leider einen Haken. Denn dieses Kompliment hier kommt zu einem falschen Zeitpunkt. Ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist, und es wird geschehen, Vers 12, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau, und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du sagst meine Schwester, auf dass es mir wohlgeht um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. Ich, mir, meine, mich, das war der Grund, warum hier der Abraham dieses Kompliment ausgesprochen hat. Er hat alle Verheißungen vergessen. Gott wollte ihn zu einer großen Nation machen. Hier bangt er mit seinem Tod. Wie soll aus einem toten Abraham eine große Nation entstehen? Das hat er total vergessen. Und hier wird die ganze pure Selbstsucht dieses Mannes oder auch unsere pure Selbstsucht als Männer, auch als Ehemänner, sehr offen ausgesprochen. Typisch Mann. Wir Männer denken zuerst nur an uns. Und was mit Sarah passiert, mit anderen Worten, was mit dir passiert, ist mir egal. Hauptsache, ich bleib am Leben. Wie schlimm muss das für die Sarah gewesen sein, sich das anzuhören? Gucken wir uns einen Augenblick die Sarah an. Wie verhält sie sich? Sie schweigt. Sie protestiert nicht. Und wer die Geschichte von Abraham und Sarah kennt, der weiß, dass diese Frau nicht auf den Mund gefallen ist. Die haben ja noch manche heftige Gespräche gehabt, aber hier lesen wir nicht, dass sie irgendwie geantwortet hat. Und die Frage an euch Ehefrauen ist, wie verhaltet ihr euch, wenn eure Männer falsche Entscheidungen treffen? Wenn sie Kompromisse machen im Glaubensleben? Wenn sie betrügen, notlügen? Wenn Habgier deutlich wird im Leben? Wenn sie ein Doppelleben führen? Wenn sie keine Gemeinschaft mehr, wenn er keine Gemeinschaft mehr mit dem Herrn pflegt? Wenn er nicht mehr betet? Wenn er nicht mehr die Bibel liest? Und das, was Roger gesagt hat, habe ich zigmal erfahren im Umgang mit jungen Christen, dass viele gesagt haben, wenn ich frage, hör mal, siehst du deinen Vater, deine Mutter beten, die Bibel lesen? Da haben manche gesagt, ich habe es nie gesehen. Ich denke an einen Bruder, der hier in Deutschland rumreist, überörtlich dient. Seine Kinder und Schwiegerkinder sagen, wir haben unseren Vater oder Schwiegervater noch nie gesehen, wie er persönlich die Bibel liest oder persönlich betet. Und das ist, glaube ich, kein Einzelfall. Wie reagiert ihr Ehefrauen dann? Oder wenn eine Beziehung zu einer anderen Frau irgendwie sichtbar wird? Vor 14 Tagen war ich noch in Lateinamerika, Honduras, Nicaragua. Und da ist mir wieder die Geschichte begegnet, die mich unwahrscheinlich traurig gemacht habe, von einem Gemeindeleiter, der einen überörtlichen Dienst hat, im ganzen Land bekannt ist und sogar vor dem Staat Repräsentant ist für eine große Gemeindegruppe, sogar Brüderversammlungen. Es ist eine Schande, dass ich das hier sagen muss. Dieser Mann, wenn er zu einem Dienst, zu einem Vortrag in eine andere Versammlung fuhr, er fuhr dann auf einem Motorrad, lud sich dann auf dem Weg dahin eins von den Mädchen, jungen Mädchen seiner Gemeinde ein oder jungen Frauen. Er hatte eine Decke mit auf dem Sozius und bevor er eine Predigt hielt, ging er mit ihr in den Wald und ich brauche euch nicht beschreiben, was da passierte. Und das ist mit den meisten Frauen in der Gemeinde passiert. Manche, weil finanzielle Not sehr groß ist, um ein bisschen Geld zu verdienen. Sie haben alle geschwiegen. Und dann hat der Bruder gepredigt. Über Jahre. Und die Frau wusste das. Ich habe mich immer gewundert, warum sie so verhärmt, so verschüchtert war. Ich habe nicht geahnt, was das los war. Ich merkte, hier stimmt was nicht. Aber was, konnte ich nicht ahnen. Und dann schließlich ist es so gewesen, dass ein junges Mädchen, das zum Glauben gekommen war, aus einer ungläubigen Familie, das wohl ihren Eltern erzählt hat. Und dann haben die Eltern sich zusammengetan und solch einen Druck gemacht und haben gesagt, wenn ihr als Gemeinde jetzt nicht handelt, dann werden wir diesen Mann anzeigen und dann wisst ihr, was los ist. Dann erst erfuhr die Gemeinde davon und hat dann auch entsprechend gehandelt. Aber die Frau wusste alles schon jahrelang und hat geschwiegen. Wie gehst du mit den Fehlern deines Mannes um? Ich glaube, es ist eine ganz große Not, gerade auch in Ehen, in konservativen Kreisen, dass die Frauen meinen, sie müssen alle schlucken, sie müssten schweigen, alles nur dem Herrn sagen. Das ist manchmal auch richtig. Aber es gibt nicht nur das Schweigen der Männer, es gibt auch das Schweigen der Frauen. Und ich glaube, dass ihr als Ehefrau eine ganz wichtige Aufgabe habt, nämlich ihr sollt eine Korrektur euren Ehemännern sein. Und ganz besonders auch dann, wenn sie im öffentlichen Dienst stehen für den Herrn. Ihr kennt uns am besten. Euch können wir nichts vormachen. Und ich kann nur beten und bitten, dass der Herr euch Weisheit schenkt, uns das auf eine Weise deutlich zu machen, was ihr an Fehlern und Schwächen in unserem Leben erkennt, die wir schlucken können. Wir Männer sind ja bereit für jede Kritik, nur wenn unsere Frau uns was sagt, dann kriegen wir einen dicken Hals. So geht es mir wenigstens. Ich weiß nicht, ob ihr da anders gestrickt seid. Aber gerade sie kennt mich am besten. Und ich bin dankbar heute, dass ich eine Frau habe, die mir ab und zu deutlich sagt, wo ich Fehler habe und Fehler mache. Aber lasst euch die Weisheit schenken, das so zu sagen, dass wir das schlucken können. Die unter euch, die ein bisschen im Geschäftsleben sind, ihr habt wahrscheinlich in den Medien, in den Zeitungen mitgekriegt, dass viele China, die ein Zweigwerk in, deutsche Firmen, die in China ein Zweigwerk aufgemacht haben, ihre Mitarbeiter wieder zurückziehen, die Firma schließen und hier in Deutschland weiter produzieren. Wisst ihr, woran das hauptsächlich liegt? Dass die deutschen Mitarbeiter nicht in der Lage sind, Kritik den Chinesen so zu sagen, dass sie das schlucken. Chinesen mit ihrer Schamkultur, denen darf man nicht sagen, was sie falsch machen, sondern muss einen langen Umweg machen, um das auf solch eine Weise deutlich zu machen, dass sie nicken und das einsehen. Also die hauen lieber ab oder kündigen, als dass sie einen Fehler zugeben. Sie wollen nicht das Gesicht verlieren. Und ich glaube, wir gläubigen Ehemänner sind ähnlich, wenn es um Kritik unserer Frau geht. Also macht einen langen Umweg, wie auch immer, aber kommt zum Ziel und sagt uns, wo wir Fehler haben. Wir brauchen das sehr. Und dass hier die Sarah geschwiegen hat, das ist natürlich tragisch. Wir Männer sind da sehr äußerst empfindlich, aber ihr müsst uns da eine Hilfe sein, auch wenn uns das sehr, sehr schmerzt. Jetzt wieder eine Begebenheit aus einer Biografie über Wang Mingtao. Er schreibt: Ich danke Gott, dass er mir mit 14 Jahren einen ermahnenden Freund gegeben hat, der mir auf dem ersten Stück meines Glaubenswegs half. Noch mehr danke ich Gott dafür, dass er mir mit 28 Jahren eine ermahnende Frau zur Seite gestellt hat. Während der Jahre meines Dienstes für Gott war sie mir eine unsagbar große Hilfe, auch durch ihre Ermahnungen. Sobald sie einen Fehler oder eine Unzulänglichkeit an mir entdeckte, sei es in Wort oder Tat, brachte sie es sofort zur Sprache. Ich weiß, dass manche Ehefrauen für die Fehler und Unzulänglichkeiten ihrer Männer blind sind. Und selbst wenn sie sie sehen, möchten sie ihren Gatten nicht darauf hinweisen. Wenn andere schlecht über ihren Mann reden, dann werden sie aufgebracht und wütend und entzweien sich mit ihnen. Meine Frau hat meine Fehler nie zugedeckt und das war mir eine enorme Hilfe. Jetzt kommt eine Geschichte, die euch wahrscheinlich nicht so gut gefallen wird. Ich weiß auch nicht, ob man die nachmachen soll, aber ich finde die trotzdem interessant. Manchmal sage ich Dinge weiter, die ich von anderen gehört habe, deren Richtigkeit ich nicht überprüft hatte. Manchmal übertrieb ich. Manchmal mangelt es mir an Mitgefühl und Einfühlungsvermögen. Wenn meine Frau hört, dass ich so rede, dann korrigiert sie mich sofort, egal ob wir alleine sind oder ob wir uns in Gesellschaft anderer befinden. Ich war ganz damit einverstanden, dass sie mich unter vier Augen zurechtweist. Aber dass sie dies in Gegenwart anderer tut, habe ich nicht akzeptiert. Sie vertrat jedoch die Ansicht, dass es richtig sei, wenn sie mich vor den anderen auf meine Fehler hinweise, da ich ja auch in ihrer Gegenwart unweise gesprochen habe. Ganz allmählich habe ich begriffen, dass ich wirklich jemand brauchte, der mein Fehlverhalten auf diese Weise korrigierte. Und um Verlegenheiten zu vermeiden, musste ich vorsichtiger sein bei dem, was ich sagte. Das war natürlich eine Rosskur, aber immerhin, es hat bei ihm geholfen. Aber bitte lasst euch die Weisheit schenken, uns das so zu sagen, dass wir das annehmen und akzeptieren. Aber ich glaube, dass hier das Verhalten der Sarah möglicherweise auch eine andere Seite hat. Unsere Frauen schweigen auch manchmal aus Gottesfurcht und aus Vertrauen zu dem Herrn. Und das kann manchmal richtig sein. Schlag bitte mal 2. Petrus 3, nicht Vers 7 und 8, sondern die ersten Verse auf. Und da finden wir schon eine, vielleicht doch eine Erklärung für das Verhalten der Sarah hier in dieser Situation. Was habe ich gesagt? 1. Petrus 3. Ja, Entschuldigung. Ab Vers 1. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Worte gewonnen werden mögen. indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben, deren Schmuck nicht der äußere sei durch flechtende Haare, Umhänge von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, und jetzt kommt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren eigenen Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Heilige Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Darüber habe ich nachgedacht. Vielleicht hat Sarah des Öfteren Abraham vergeblich korrigiert und hat dann geschwiegen. Und ich glaube, besonders wenn es um Charakterschwächen geht, die tief sitzen, da helfen auch viele Worte und auch viel Kritik nicht. Da muss man die Hoffnung auf Gott setzen und beten. Vielleicht war die Sarah auch so tief verletzt, dass sie keine Worte mehr fand. Sie war sprachlos. Man sagt doch, ich bin deine Schwester. Er verleugnet die Beziehung zu seiner Frau. Das ist ja eine schlimme Sache für eine Frau. Mit anderen Worten, ich habe nichts mit dir zu tun. Sie fühlte sich ja abgestoßen und ausgestoßen aus der Ehe und war wahrscheinlich so verletzt, dass sie nicht mehr reden konnte. Und das Schöne ist, dass Gott hier in 1. Mose 12 eingreift. Als jetzt tatsächlich die Sarah an den Hof des Pharao geholt wird, da lesen wir in Vers 17, der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen der Frau Abrahams. Wieso um Sarais Willen? Ich nehme an, dass das eine Erklärung hier ist für die Stelle im Petrusbrief. Sie setzte ihre Hoffnung auf Gott. Sie wusste, hier helfen Worte und Kritik nicht mehr. Ich kann jetzt nur noch beten, dass der Herr irgendwie eingreift und dem Abraham die Augen öffnet. Wie schön, wenn wir solche Frauen haben, die in bestimmten Situationen diesen Glauben zeigen und so mit dem Herrn leben, dass sie wirklich ihre ganze Hoffnung auf Gott setzen und dass Gott dann diese Gebete in dieser Weise erhört. Das ist ein großer Trost, eine große Ermutigung auch für die Schwestern unter uns, die gerade in dieser Situation sicherlich manche Probleme haben. Ich denke, meine Frau hat auch jahrelang zu manchen Dingen geschwiegen und hat nur gebetet, dass der Herr mir da die Augen öffnet. Jetzt haben wir das zweite Gespräch, was die Bibel aufzeichnet zwischen Abraham und Sarai. Und das ist auch interessant. Kapitel 16, schlag bitte mal auf, 1. Mose 16. Da lesen wir, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd, ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Hier zeigt nicht Abraham, sondern Sarai Unglaube. Ist das nicht interessant? Und sie ergreift jetzt die Initiative, Abraham Kapitel 12, um Gottes Verheißungen und Pläne nachzuhelfen. Wilfried hat ja ein Buch geschrieben, Gott ist nicht pragmatisch, aber hier zeigt die Frau Pragmatismus. Sie möchte nachhelfen, dass Gottes Pläne Nachkommen zu bekommen, nachgeholfen wird. Und hier verleitet sie als Ehefrau ihren Mann zu einer Sünde mit unheimlich schweren Folgen für ihre eigene Familie und für die Weltpolitik bis heute. Wir hätten heute keinen Nahostkonflikt, wenn die Sarah nicht diesen falschen Rat gegeben hätte. Hier führt nicht Abraham, sondern seine Frau stellt die Weichen. Und ich glaube, das ist eine besondere Gefahr für die Schwestern unter euch, die zu einem emanzipierten Verhalten neigen, deren Männer vielleicht ein bisschen passiv sind, vielleicht auch geistig oder geistlich unterlegen sind. Das haben wir ja leider oft in unseren frommen Kreisen, dass die Schwestern viel eifriger, viel interessierter sind als die Ehemänner. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, sich richtig zu verhalten. Und dann liegt es nahe, dass man ein bisschen nachhelfen möchte, dass der Mann doch auf die Sprünge kommt und so weiter. Also hier übernimmt die Sarai die Führung und Abraham gehorcht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt von Bunny Wilson, Ich, mich unterordnen, Fragezeichen. Es ist ein Buch geschrieben von einer ehemaligen Emanze, die zum Glauben kommt und ihr ganzes Denken in dieser Beziehung korrigieren muss durch das Bibellesen und auch korrigiert. Und das ist unwahrscheinlich interessant geschrieben, auch sehr ansprechend. Also alle die Argumente, die wir heute hören von Schwestern, die mit ihrer Rolle nicht einverstanden sind, denen würde ich das hier gerne mal zu lesen geben. Da ist ein Kapitel überschrieben, also an Frauen, entwickeln Sie Muskeln zur Unterordnung. Ist das nicht schön ausgedrückt? Entwickeln Sie Muskeln zur Unterordnung. Und ich glaube, das muss jede Ehefrau lernen, die da in Gefahr ist. Abraham hörte also auf seine Frau, ähnlich wie Adam auf seine Frau Eva hörte, mit furchtbaren Konsequenzen. Wir finden nicht, dass Abraham hier betet. Er prüft nicht, was der Wille Gottes ist. Und wenn wir als Männer unsere verdorbene Fantasie und unsere bösen Herzen kennen, vielleicht entsprach dieses Angebot der Sarai sogar seinen geheimen Träumen und Wünschen, vielleicht doch mal mit einer anderen Frau im Bett zu liegen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall die Bibel und auch die Kirchengeschichte zeigen sehr deutlich, dass Frauen und auch Ehefrauen oft vom Teufel benutzt werden, um Männer zu manipulieren und auch zu falschen Entscheidungen zu führen. In der Bibel haben wir viele Beispiele dafür, in der Kirchengeschichte, auch in der jüngsten Kirchengeschichte. Denken wir nur an die charismatische Bewegung, welche eine Rolle da begabte Frauen spielen und was da mit den Männern gemacht wird. Und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn wir uns auch hier in diesem Kreis an das Lehrverbot des Neuen Testamentes erinnern. 1. Timotheus 2, Vers 12, das Lehrverbot für Frauen. Ich gebiete aber, dass die Frauen nicht lehren, noch über den Mann herrschen. Und das sind einfach Wahrheiten, die müssen wir uns gegenseitig immer wieder sagen, in einer Zeit, wo diese Dinge auch in konservativen Kreisen diskutiert werden. Und dann haben wir nicht nur ein Lehrverbot, sondern auch ein Schweigegebot in 1. Korinther 14, Vers 34. Und da versucht man ja auch irgendwie doch zu egalisieren oder zu interpretieren. Aber steht nun einmal, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein. Und ihr wisst alle, welche Probleme wir heute haben in manchen Kreisen. In der Baptisten wird es gar nicht mehr diskutiert, das ist schon klar. In den freien Gemeinden wird es im Moment diskutiert und das dauert nicht mehr lange. Dann haben die Frauen dort auch Predigtrecht in der Führung der Gemeinde, können sie schon sein. Und in den Brüderversammlungen, da haben wir auch schon die ersten Gemeinden, wo das heftig diskutiert wird und teilweise auch praktiziert werden. Das wird so weitergehen, da bin ich überzeugt von. Und deswegen ist das wichtig, dass wir uns an die Prinzipien des Neuen Testamentes halten, uns daran erinnern, auch wenn uns das nicht passt. Ich würde auch manchmal lieber einer Frau zuhören, weil die oft mehr zu sagen hat. Aber in der Bibel steht nun mal, sie soll nicht lehren. Wir dürfen uns nicht nach unseren Empfindungen und nach unseren Gefühlen richten, sondern nach Gottes Wort, auch wenn das nicht dem Zeitgeist und den Evangelikalen entspricht. Das dritte Gespräch, was die Bibel berichtet, Sarah mit Abraham, überspringen wir aus Zeitgründen, obwohl das sehr interessant ist. Denn in Kapitel 16, einige Verse weiter, da macht Sarah dem Abraham Vorwürfe für die Probleme mit Hagar, die sie selbst praktisch eingefädelt hat. Das ist ja auch eine bekannte Tatsache bei Schwestern. Die können das ganz gut. Aber wie gesagt, darüber möchte ich jetzt nicht viel sagen, sondern ich möchte zu dem Kapitel kommen, das uns heute der Daniel hier schon illustriert hat. Kapitel 18. Und da finden wir, meine ich, noch ein paar wichtige Lektionen auch für uns Ehemänner. Wir finden hier in diesem Kapitel Abraham auf dem geistlichen Höhepunkt seines Lebens, denke ich mal. Ist eines der schönsten Kapitel im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Wir finden hier Abraham in Hebron oder unter den Terebinten Mamres, Gemeinschaft in der Nähe von Hebron. Und er sitzt am Eingang seines Zeltes. Das ganze Kapitel strahlt eine Ruhe, einen Frieden aus. Alles ist irgendwie in Harmonie. Der ganze Stress der vergangenen Jahre und Jahrzehnte ist vorbei. Und wir finden hier einen Abraham, der auf Gott wartet oder zumindest auf Gäste wartet am Eingang seines Zeltes. Und da möchte ich einen Augenblick mal stehen bleiben, diese Szene uns vor Augen zu halten. Er sitzt am Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages. Was für Gedanken habt ihr da? spielt sich hier im Orient ab. Wo ist man normalerweise mittags bei der Hitze des Tages? Sitzt man da vorm Zelt? Nee, Siesta, man schläft, man döst, man ruht, man geht in den Schatten. Aber Abraham, er sitzt hier am Eingang seines Zeltes. Nun war das kein Zwei-Mann-Zelt, sondern er hatte ja eine riesen Familie und Sippe. Das war also ein großes Beduinenzelt, wo allerhand passierte. Das sehen wir auch im Verlauf der Geschichte. Und hier sitzt also der Abraham am eigenen Zelt. Ich habe darüber nachgedacht, was wird er gemacht haben. Ob der wirklich auf Gott gewartet hat, ich weiß es nicht. Und als die drei Männer ankamen, hat er sofort gesehen, dass es Gott ist, einer von den dreien. Weiß ich auch nicht, kann sein. Aber ich möchte das zunächst mal ganz neutral sehen. Warum saß der Abraham hier? Ich glaube, dass wir eine ganz wichtige Lektion lernen für uns Ehemänner und auch für die Verantwortlichen in der Gemeinde. Ich nehme an, dass Abraham die Vorgänge in seinem Haus überwachte. Der Eingang des Zeltes, das war die Kontaktstelle nach außen. Was von draußen reinkam oder was von drinnen nach draußen kam, das wollte er beobachten, so denke ich. Und ich glaube, dass wir hier ein schönes Bild haben für unsere Aufgabe als Ehemänner und auch Gemeindeältesten. Als wir vor 3 Wochen nach Honduras flogen, mussten wir Zwischenstationen machen in Miami, von da aus ging es dann weiter. Und wenn man nach USA einreist, das wissen die meisten von euch, da wird man wirklich durchleuchtet. Und nicht wie in Frankfurt, sondern Schuhe ausziehen, Koffer auspacken, Handgepäck auspacken. Dann wird das mit bestimmten Tüchern alles abgerieben und wird irgendwie auf Sprengstoffe was untersucht. Dann wird nicht nur das Gepäck durchleuchtet, sondern man kommt in eine Kammer. Da schließen sich dann hinter einem und vor einem dann die Glastür. Bitte stehen bleiben, nicht berühren. Und dann kommt auf einmal ein eigenartiges Geräusch, wie so ein Windzug von unten. Was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Und dann bitte öffnen Sie die Tür. Also man wird total durchleuchtet. Warum? Ja, weil die Amis unheimlich Angst haben, dass etwas ins Land hineinkommt, was da nicht reingehört. Angst vor Terror, Angst vor Bakterien. Auf meiner ersten Reise hatte ich einen Apfel mitgenommen. Und dann wird das Gepäck ja auch beschnüffelt am Gepäckband. Und der Hund schlug an. Und ich dachte schon, liebe Zeit nochmal, was ist denn jetzt los? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann kommt dann der Polizist da mit dem Hund an und öffnen Sie bitte ihr Gepäck. Da war ein Apfel drin, das war alles. Aber die Amis haben Angst vor Bakterien, vor irgendwie feindliche Einflüsse, die ihrem Land schaden könnten. Und ich denke, das ist eine Lektion für uns. Achten wir auch so darauf, was in unsere Familien eindringt, was in unsere Gemeinden eindringt. In der Politik nimmt man das sehr, sehr ernst. Diese Kontaktstellen, man überwacht das, was rein und raus geht. Eine Woche später oder 2 Wochen später war ich mit meinen Freunden in Puerto Lempira. Das ist ein Dschungelgebiet in Honduras, das größte Regenwaldgebiet in Mittelamerika. Und da gibt es mitten in diesem riesigen Gebiet eine ganz kleine Stadt. Und da ist der Drogenumschlagplatz für ganz Amerika, kann man sagen. Da kommen die Flugzeuge aus Kolumbien mit Kokain. Und weil es keine Straße gibt zu dieser Stadt, sondern nur auf dem Luftweg oder Seeweg erreicht werden kann, ist das ein Drogenparadies. Von da aus werden die Drogen dann weiter verbreitet nach Mexiko, USA und so weiter und so weiter. Und entsprechend sind die Leute da auch an diesem Ort. Nun ist da eine kleine Gemeinde entstanden. Interessant war, als wir zum ersten Mal jetzt vor 2 Wochen dorthin flogen, das war so eine Lehmpiste und der Flugplatz, der glich mehr einem Marktplatz als einem Flugplatz, da gab es keine Kontrollen, absolut nichts. Wurde nichts gerönt, nichts durchgesehen. Da war also wirklich wie im Wilden Westen, nur ein Schild war da. Bitte Pistolen und Gewehre nicht im Handgepäck mittragen. Das war sehr tröstlich für uns. Ne? Das war alles. Da konnte man mitbringen oder rausbefördern, was man wollte. Und das ist tragisch für diese ganze Gegend natürlich. Und wie wichtig ist das, dass wir das als Ehemänner und als verantwortliche Gemeindeglieder ernst nehmen. Das ist eine unbequeme Aufgabe, mit Stress verbunden, dort an diesem Eingang des Zeltes zu wachen und zu beobachten. Was lesen unsere Kinder? Was hören sie? Was sehen sie? Welche Hobbys haben sie? Welche Freundschaften pflegen sie? Ich weiß noch, als unser David so 16, 17 war, da hatte er sich alle möglichen Computerspiele runtergeladen auf seinen Computer und meine Frau sagte mir immer, hör mal, bitte seht ihr das mal an. Ich sage, ich habe keine Ahnung von Computern und so weiter. Ich wollte einfach nicht. Wollte es auch nicht sehen, wollte es nicht wahrhaben. Sie haben mich immer wieder gemahnt, das doch zu tun. Ich habe es nicht getan, weil es sehr, sehr unbequem ist. Aber wie schlimm, wenn wir als Väter und als Älteste die Augen zumachen vor den Tatsachen. Wir haben ein Buch in der Bibel im Alten Testament, wo nur dieses eine Problem behandelt wird. Mauern und Tore. Buch Nehemia. Absonderung, Trennung, Mauern, aber 12 Tore, Kontaktstellen zur Außenwelt, die müssen auch sein. Wir sind offene Brüder und wir sind geschlossene Brüder gleichzeitig. Aber die Zugänge, die müssen bewacht sein, von Wächtern ganz genaue, detaillierte Angaben, was die Wachen wann machen müssen. Nämlich bei Tageslicht mussten die Tore geöffnet werden und bevor es dämmerte, mussten sie geschlossen werden. Also im Halbdunkel durfte hier nichts rein und raus. Wenn wir das verstehen würden in unseren Familien, auch in unseren Gemeinden, da hätten wir manche Probleme nicht. Aber das braucht Wachsamkeit. Und das möchte ich hier von Abraham lernen, dass ich in meiner Familie Acht habe auf das, was Einfluss ausübt auf meine Kinder, auf meine Familie. Und in unseren Gemeinden sollten wir da auch drauf achten. Wie viele Videos werden rumgereicht? Wie viele Bücher, die manche Irrlehren oder falsche Lehren bringen, werden empfohlen? Wie viele Zeitschriften flattern durch die Gemeinden und bringen manches hinein, was draußen bleiben sollte. Ich hoffe, ihr versteht mich da nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir an den Türen jetzt irgendwie eine Gesichtskontrolle machen, aber dass wir wirklich Acht haben aufeinander, was unser Leben beeinflusst. Über Abrahams Gastfreundschaft haben wir eben schon gehört, das spare ich mir jetzt. Aber ich möchte euch jetzt erinnern, nachdem wir also hier gegessen haben, die drei Männer, von denen einer, der Jesus im Alten Testament ist, da wird dem Abraham eine Frage gestellt, nämlich die Frage, wo ist deine Frau Sarah? Nun hätte man in Kapitel 12 dem Abraham diese Frage gestellt in Ägypten, wo ist deine Frau Sarah, wäre sehr peinlich gewesen. Ja, irgendwo beim Pharao. Wer weiß, wo ist sie wohl? Wo ist dein Bruder Abel? Wo bist du? Wo ist deine Frau? Fragen im Alten Testament. Wo ist deine Frau? Aber wie schön, dass der Abraham hier sagen kann zu diesem Zeitpunkt, siehe, sie ist im Zelt. Erlaubt mir, dass ich jetzt auch ein paar unangenehme Worte sage für manche. Mir ist die Frau von der Leyen durchaus sympathisch, einmal als Mutter von 7 Kindern und ist ja auch sonst eine nette Frau. Aber ihre Familienpolitik, die ist nicht unbedingt in Ordnung. Zumindest, auch wenn sie aus gläubigen Elternhaus kommt und sie sicherlich die Bibel recht gut kennt, glaube ich nicht, dass es mit der Bibel in Übereinklang zu bringen ist. Was ist die Aufgabe der Frau? Wo ist deine Frau? Siehe, sie ist im Zelt. Ich habe hier ein schönes Buch, allerdings liegt nicht hier vorne, sondern am Büchertisch. Vielleicht kennen es manche von euch. Der Titel ist ein bisschen verwirrend. Anziehungskraft mehr als man sieht. Das geht um Titus 2, die Aufgabe der verheirateten Frauen. Welche Aufgaben haben sie? Die jüngeren Frauen anzuleiten, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben und mit häuslichen Aufgaben beschäftigt zu sein. Und das handelt hiervon und das macht diese Aufgabe wirklich sehr, sehr lieb. Und ich glaube, es fehlen in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden Schwestern, die erfahren sind, die schon eine Reihe Kinder erzogen haben und die dann die jüngeren Schwestern, die jüngeren Ehefrauen anleiten, wirklich ihre Rolle zu erkennen und wahrzunehmen, die ihnen angewiesen ist im Neuen Testament. Nicht unbedingt im Finanzamt zu sitzen oder sonst wo Karriere zu machen, sondern mit häuslichen Aufgaben beschäftigt, vorausgesetzt, sie sind verheiratet und sie haben Kinder. Es gibt natürlich Situationen, wo die Frau mithelfen muss, ganz klar. Aber dass grundsätzlich diese Rolle von der Frau, von der Schwester akzeptiert wird. Und dazu macht dieses Buch Mut. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unsere Ehefrauen, wenn sie schon etwas älter sind und Erfahrung haben, diese Aufgabe sehr, sehr ernst nehmen. Und wir haben das ja auch von Roger sehr deutlich gehört, wie wichtig diese Aufgabe ist, dass junge Schwestern, junge Frauen angeleitet werden, nach dem Neuen Testament auch die Ehe zu führen, die Kinder zu erziehen und so weiter und so weiter. Wichtig für unsere Zeit, wo alles Kopf steht. Siehe, sie ist im Zelt. Und dann kommt diese wunderschöne Verheißung an Sarah, das haben wir eben von David auch gehört, von Daniel auch gehört, siehe, in einem Jahr wird Sarah einen Sohn umarmen. Und ich möchte hier ein geistiges Prinzip ableiten. Vielleicht scheint euch das ein bisschen weit weggeholt, aber ich glaube wirklich, wenn Mann und Frau ihre von Gott bestimmte Rolle oder Aufgabe erkennen und leben, dann entsteht geistliche Frucht in der Ehe und auch in der Gemeinde. Abraham am Eingang des Zeltes, Wachsamkeit, Aufpassen, Verantwortung. Sarah im Zelt mit häuslichen Aufgaben, Erziehung und so weiter beschäftigt und dann wird ein Sohn verheißen. Dann ist Frucht da und ich glaube, das werden wir in unserem Leben auch erleben, dass geistliche Frucht sichtbar wird, wenn Mann und Frau diese Rolle erkennen, diese Aufgabe erkennen und dann auch versuchen zu praktizieren. Bin ich schon am Ende? Und ich schließe mit einem schönen Satz, den habe ich in diesem wunderbaren Buch gelesen von McDonald's, seiner Spur folgen, den habe ich mir unterstrichen und auch abgeschrieben. Eine gute Predigt erweitert den Verstand, erwärmt das Herz und fordert den Willen heraus. Ich weiß nicht, ob man das von meiner Botschaft hier sagen kann, ob der Verstand erweitert wurde, wahrscheinlich nicht. Ob das Herz erwärmt wurde, manche werden ein bisschen sauer sein über das, was ich gesagt habe. Aber wenn doch bei dem einen oder anderen der Willen oder der Wille herausgefordert würde, jetzt etwas zu tun, dann war diese Botschaft zumindest nicht umsonst. Und wie schön wäre das, wenn morgen alle verheirateten Schwestern hier mit glänzenden Augen zum Frühstück kämen, einfach weil sie nicht fertig wären mit den Komplimenten, die ihr Mann in den vergangenen Stunden gemacht hat. Was möchte der Herr uns sagen durch diese Vorträge? Es geht darum, dass unser Leben verändert wird. Und dass der Wille hier geschärft wird, hier an einer Stelle etwas zu tun. Vielleicht, dass du heute mal deiner Frau sagst, wie schön bist du. Oder ich habe dich lieb. Etwas, was mir sehr, sehr schwer über die Lippen kam. Jahrelang, jahrzehntelang. Und ich habe es mit Mühe gelernt. Auch ab und zu jetzt mal, wo bei Aldi und bei Little die Rosen ein bisschen billiger sind, mal ein paar Blumen zu schenken. Und meine Frau freut sich sogar noch darüber, auch wenn die nur 2,95 Euro kosten. Aber dass wir das doch lernen und uns gegenseitig da auch helfen und ermutigen, unsere Frauen zu ehren und dann werden die keine Probleme haben mit Unterordnung. Mike, wie machen wir jetzt weiter? Beten. Okay. Beten wir noch. Herr Jesus, wir danken dir herzlich für dein wunderbares Wort, auch für das Alte Testament, für das, was die Patriarchen uns an Lektionen mitgegeben haben. Wir alle haben viel zu lernen, Dinge, die uns gegen den Strich gehen. Und wir bitten dich herzlich, Herr, hilf, dass uns diese Dinge nicht nur bewusst werden, sondern bitte schenk uns die Kraft, auch die Dinge zu tun, auch wenn es uns schwerfällt. Herr, bitte hilf uns Ehemänner, unsere Frauen zu lieben und zu ehren, zu achten. Hilf unseren Schwestern, sich unterzuordnen, aber uns auch eine Korrektur zu sein, Mut zu haben, auf Dinge hinzuweisen, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, Herr, so dass wir wirklich fruchtbar sein können für dich und dass unsere Gemeinden dadurch fruchtbar werden und gesund werden. Herr, wir bitten dich ganz herzlich, dass das Nachdenken über dein Wort diese Früchte bringt. Herr, und so segne bitte das, was wir an diesem Tag alles gehört haben und auch jetzt in deinem Wort gelesen haben. Amen.